Sie ist Architektin, Miss Germany, Gründerin, TV-Star und Mama und sie ist Expertin dafür, wie man Ästhetik mit Sicherheit verbinden kann, auch durch eine sehr einschneidende Erfahrung in ihrem Leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abus Unlocked mit einer Frau, bei der man erstmal denkt, wie viele Leben kann man eigentlich gleichzeitig leben? Apame Schönauer. Und ich habe es ja schon erwähnt, sie ist ein absolutes Multitalent. Geboren 1984 in Teheran im Iran. Mit 6 kam sie nach Deutschland und studierte in Stuttgart Architektur und Städtebau. Und mit dem Thema Sicherheit ist sie zum einen durch ihren Job verbunden. Als Expertin weiß sie ganz genau, wie können wir Sicherheit ganzheitlich denken, nicht nur technisch, sondern eben auch ästhetisch. Und sie weiß aus eigener Erfahrung, was das heißt, wenn das Zuhause kein Schutzraum mehr ist. Denn bei ihr wurde gleich 2-mal eingebrochen. Was macht das mit einem emotional? Und was können wir tun, damit es gar nicht erst so weit kommt? Darüber wollen wir sprechen. Wir wollen aber auch auf ihr Engagement als Miss Germany schauen, wie sie andere Frauen empowert, an sich zu glauben und ihren eigenen Weg zu gehen. Wir haben viel vor. Ich freue mich sehr auf ein schönes Gespräch und sage herzlich willkommen, Apame Schönauer. Schön, dass du da bist.
Danke, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Das ist wahrscheinlich für dich immer so ganz spannend. Du hast schon erzählt, du warst in mehreren Podcasts, so am Anfang so eine Einleitung zu hören, was man alles macht. Da wird einem das auch nochmal richtig bewusst, oder?
Ja, das stimmt. Das ist schön.
Kann ich mir vorstellen. Bevor wir über Häuser, Sicherheit, Technik sprechen, du hast ganz, ganz viele Rollen. Eine Architektin, Unternehmerin, TV-Gesicht, Mama, ich habe es erwähnt. Wie sieht dein Alltag aus? Gibt es sowas wie Alltag bei dir überhaupt?
Ja, mein Alltag ist schon voll. Ist aber eine Frage der Organisation am Ende. Und ich glaube einfach, es ist ganz, ganz wichtig, denn jedes einzelne von den Sachen, die du gerade aufgezählt hast, liebe ich einfach auch zu machen. Wenn da jetzt etwas dabei wäre, was mir irgendwie nicht Spaß machen würde, dann wird es natürlich kritisch. Aber ich habe mir das alles auch bewusst so ausgesucht. Klar würde ich mir an einer oder anderen Stelle ein bisschen mehr Freizeit wünschen, aber das wird schon noch irgendwann kommen. Jetzt gerade ist einfach der Zeitpunkt für mich. Ich habe volle Power und Energie und möchte genau diese ganzen Sachen, die du aufgezählt hast, auch alle machen.
Hast du gerade das Gefühl, du bist noch so im Aufbau des Ganzen?
Immer wieder. Also ich habe immer wieder den Eindruck, dass ich mich selber so ins kalte Wasser schubse und immer wieder aus meiner Komfortzone rausgehe und immer wieder was Neues ausprobiere. Mal gucken, wie oft ich das noch machen kann, aber noch bin ich total drin, ja.
Das merkt man dir auch an. Ich folge dir natürlich auf Social Media und habe mir natürlich viel rausgesucht, viel recherchiert über dich. Du bist eine Powerfrau, du hast super viel Energie. Ich bin mir ganz sicher, das werden wir in diesem Gespräch auch noch erleben und merken. Bevor wir jetzt noch tiefer ins Thema gehen, kurzes Blitzlicht für dich. Ich habe so ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Die geben schon mal so einen kleinen Geschmack auf das, was uns diese Folge erwartet. Okay. Keine Erklärung, kurz und spontan. TV-Dreh oder Baustelle?
Baustelle.
High Heels oder Sneaker?
Schwierig.
Glaube ich. Heute hast du quasi High Heels an.
Das sind die High Heels für die Baustelle, aber auch möglich.
Aha, das sind die bequemen High Heels. Okay. Also High Heels oder Sneaker?
Sneaker.
Okay. Skizzenblock oder am Laptop arbeiten?
Skizzen.
Klare Linien oder verspielte Details?
Klare Linien.
Büro im Grünen oder in der City?
In der City.
Apame oder Api?
Api.
Api. Api ist dein Spitzname?
Ja, den hat mir mein Papa gegeben.
Ah, und so dürfen dich alle nennen oder ist das so ein Familiending?
Mich dürfen alle so nennen, wie sie möchten. Also Api oder Apame.
Sehr schön, Api. Ja, auch dein Instagram ist ja auch Api, ne?
Ja.
Lass uns einen Blick zurückgehen. Du bist geboren in Teheran im Iran, bist mit 6 nach Deutschland gekommen und bist dann erstmal nach Flensburg, richtig? Wie war das damals für dich, als du kamst?
Ja, es ist schon eine wahnsinnige Reise gewesen, wenn ich drüber nachdenke. Also meine Mama hat mich und meine Schwester genommen und hat gesagt, so, wir ziehen jetzt zum Opa, der hat in Flensburg gewohnt. Und das haben meine Eltern am Ende gemacht, damit ich und meine Schwester in Freiheit leben können, damit wir anziehen, was wir wollen, damit wir studieren, was wir wollen. Denn in meinem Land, aus dem ich komme, Iran, ist ja nach wie vor eine Diktatur und es ist wahnsinnig schwierig für Frauen und es ist ja noch viel, viel schwieriger geworden. Und in Flensburg anzukommen, die Sprache nicht zu sprechen, die Kultur nicht zu kennen. Meine Mama erzählt mir, ich hätte in den ersten Jahren immer zu ihr gesagt, warum hast du nicht auch blonde Haare wie die anderen Mamis? Also das muss man sich manchmal einfach mal vorstellen, wie das ist, wenn du in einem komplett anderen Land bist, wo die Menschen ganz anders aussehen als du und da musst du dich halt so ein bisschen durchbeißen. Aber ich würde behaupten, meine Eltern haben wirklich wahnsinnig guten Job gemacht. Die haben uns über die Jahre immer erklärt, dass wir 2 Kulturen haben. Also das heißt, ich spreche fließend Farsi und ich spreche fließend Deutsch, weil mein Papa hat uns zum Beispiel zu Hause verboten, als wir nach Deutschland gezogen sind, hat er uns verboten, zu Hause Deutsch zu sprechen. Er hat zu mir und meiner Schwester gesagt, ihr müsst Farsi sprechen, damit ihr eure Heimatsprache nicht verlernt. Mhm. Und in der Gesellschaft draußen lernt ihr die deutsche Sprache. Er hat uns immer beigebracht, ihr dürft nie vergessen, wo ihr herkommt, aber wir sind jetzt Gast in diesem Land und nehmen auch die Kultur an. Das heißt, wir haben auch jedes Jahr Weihnachten und Neujahr, beide Feiern haben wir immer gefeiert. Mhm. Und genauso mache ich es jetzt mit meinen Kindern auch. Also ich habe einfach gelernt, das hat aber ein bisschen gedauert, aber ich habe gelernt, aus beiden Kulturen einfach das Beste rauszunehmen und beide genauso respektvoll zu behandeln. Und deswegen sage ich auch, ich bin Deutsche und Iranerin aus den Wurzeln, genau.
Wie ist das denn damals gewesen? Gab es für dich so Momente, an die du dich noch erinnern kannst als kleines Mädchen, als du kamst, wo du dachtest, Kulturschock, Deutschland? Du hast gerade schon angedeutet, die anderen Mamas, die alle blonde Haare hatten und deine Mama nicht. Gab es noch sowas wie, ich weiß nicht, Bockwurst und Kartoffelsalat, so ganz banale Dinge, wo du dachtest, was ist das hier?
Hier, Mettbrötchen.
Mettbrötchen.
Das werde ich nie vergessen.
Echt?
Ja, so finde ich auch bis heute grenzwertig.
Oh, ich liebe Mettbrötchen.
Ja, es ist, wenn du nicht damit aufwächst. Ich frage mich immer, können wir das nicht ganz kurz braten? Ja. Irgendwie ganz, ganz kurz. Und dann bin ich ja auch wirklich dabei. Aber ja.
Okay, also
das ja, ist also, das war, da gab es ganz viele Punkte. Überhaupt, weißt du, du kommst einfach in die Schule und sprichst kein Wort Deutsch. Mhm. Und siehst ganz anders aus. Und meine Eltern haben ja wieder einfach bei Null angefangen in Deutschland. Also meine Mutter ist Mathelehrerin, mein Vater hat Geologie studiert und die haben aber dann hier komplett wieder bei Null angefangen. Meine Mama mag das immer nicht ganz, wenn ich das erzähle, aber ich bin total stolz auf sie. Sie ist hier dann am Anfang erstmal irgendwie putzen gegangen, obwohl sie gelernte Mathematiklehrerin bis zum Abitur ist. Und das hat aber gedauert, bis sie da die Chance gekriegt hat. Und jetzt ist die Waldorfschul-Mathelehrerin schon seit 15 Jahren in Deutschland. Aber das war am Anfang nicht anerkannt. Und das war aber meinen Eltern egal. Die haben gesagt, so, wir wollen das Beste für unsere Töchter. Wir kommen jetzt her und wir ziehen das jetzt durch. Und dafür bin ich denen wahnsinnig dankbar. Und ich habe natürlich auch super viel draus gelernt. Denn weißt du, jetzt, wenn ich zum Beispiel auf einer Baustelle oder so eine Putzfrau sehe, gehe ich genauso respektvoll mit ihr um wie mit dem Bauherrn. Und das habe ich meiner Mutter zu verdanken. Mhm. Dass es völlig egal ist, welchen Job du machst, sondern einfach respektvoll und auf Augenhöhe mit Mitmenschen umgehen. Da kannst du nur erfolgreich werden.
Heute arbeitest du als Architektin. Du schaffst Räume, du schaffst Zuhause, Büros. Du bist da sehr, sehr kreativ in deinem Job. Ich kann mir vorstellen, man bringt sehr viel Persönlichkeit auch mit rein, oder? Wie ist das bei dir? Was würdest du sagen, wie ist deine Handschrift, dein Stil, wenn du designst?
Also grundsätzlich ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was man sowieso in allen Jobs, aber jetzt besonders in meinem Job, ist Leidenschaft. Du musst lieben, was du tust. Mhm. Ich sage das immer meinen Mitarbeitern. Ich sage, wenn du den Entwurf oder diesen Raum, den du gestaltest, nicht liebst, dann sehe ich das. Das ist wirklich wahr. Du musst es lieben. Mhm. Weil es kann ja auch sein, dass es irgendwie vielleicht nicht der richtige Job ist. Ist ja auch fein. Also das ist so das Allerwichtigste. Dann, ich würde, glaube ich, sagen, ich liebe es eklektisch. Eklektisch heißt, wenn du beispielsweise neu und alt miteinander verbindest. Das heißt, ein altes Haus und dann mit neuen Möbeln. Oder genau andersrum, neues Haus einrichtest und dann mit alten Sachen. Oder also hart und weich. Also alles, was Gegensätze ist, finde ich immer ganz spannend, in die Architektur reinzubringen. Und ich liebe Farben. Mein Name Apame bedeutet ja, wenn Farben im Einklang sind.
Oh,
das ist die Bedeutung von dem Namen.
Wow.
Und irgendwie hat es mich geprägt sowieso. Also es habe ich hinterher herausgefunden, aber es ist schon irgendwie ein Teil von mir. Das heißt, du würdest von mir nie eine Architektur kriegen, wo die Wände ganz weiß sind.
Mhm.
Dafür ist die Welt so schön bunt und so kreativ. Und das liebe ich. Materialien, Farben miteinander zu verbinden. Und da unterschiedliche Räume zu gestalten.
Kontrastreich, farbenreich, so klingt das, sehr lebhaft.
Ja.
Schon ein bisschen auch ein Spiegel deiner Persönlichkeit, oder?
Vielleicht,
siehst du das auch?
Ja.
Und dann steckt in deinem Namen auch noch das Wort schön. Also Farben in Einklang, schön. Also Nomen est um, sag mal
schön,
immer wieder.
Das ist Schönauer, das ist der Verdienst von meinem Mann.
Ja, aber es passt trotzdem. Wir nehmen das trotzdem einfach mal
trotzdem
so an.
Mit, okay.
Nimm uns mal mit in dein Zuhause. Was sieht man denn? Also erstmal, wie wohnst du und was sieht man, wenn man bei dir durch die Wohnungstür reinkommt als erstes?
Farbe. Ganz viel Farbe. Jeder Raum hat bei mir eine Farbe. Die harmonieren alle miteinander, aber weißt du, wir haben so ein kleines, süßes Berliner Häuschen und wohnen da zu viert drin.
Mhm.
Und wir haben eine Treppe, die über dann die Stockwerke geht. Und das erste Mal, als ich in diesem Haus stand, habe ich gedacht, ja, es ist wahnsinnig schön, aber irgendwie diese Treppe jeden Tag hoch und runterlaufen, da muss eine Dynamik rein.
Ja.
Also habe ich mein ganzes Treppenhaus in einem so Basaltgrün und einem ja, so ziegelsteinrot gestrichen. Ja. Also das heißt, die Wände haben eine andere Farbe als die Decke im Treppenhaus. Weil ich wollte, dass da eine Dynamik reinkommt. Das war mein erstes Gefühl. Wenn ich diese Treppen hoch runterlaufe, will ich, dass es mir Energie gibt und nicht Energie nimmt, indem ich jedes Mal denke, oh, ich muss jetzt Treppen laufen. So, und ich finde, das kann man zum Beispiel mit Farben ganz toll machen. Dann hängen ganz viele Bilder. Ich bin ein großer Fan von Pius Fox. Jetzt mache ich hier schon in Werbung für ihn. Das ist ein Berliner Künstler. Und der macht ganz viele zeitlose Kunst, die auch wieder mit Farben und Architektur zu tun hat. Und von ihm hängt ganz viel Bild bei uns an den Wänden. Und dann, genau, haben meine Kinder, also die Kids bei uns, haben, ich habe die Wände selber bemalt. Ich habe gedacht, mache ich bei meiner kleinen Tochter eine Tapete dran, eine Kindertapete, oder mache ich da eine Farbe dran? Und dann habe ich einfach angefangen, ihr Tiere an die Wand zu malen. Ja. Und unser Großer, der war mal Fan von so einem japanischen Comic. Also habe ich ihm die kompletten Wände sind vollgemalt von den Kindern. Und was noch? Unser Schlafzimmer ist grün. Also grün ist meine Farbe. Wenn man sich ein bisschen mit meiner Architektur auseinandersetzt, dann sieht man immer wieder das Grün. Und das ist jetzt wirklich ein Grün, was ich über die Jahre mir angeeignet habe und gemerkt habe, da drinnen schlafen wir einfach wahnsinnig gut.
Also es geht zum einen natürlich um Ästhetik, wenn man zu Hause lebt, um das Gefühl, wenn man nach Hause kommt. Und da ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass man sich eben sicher fühlt in seinem Zuhause. Bei dir war das Thema Sicherheit nicht nur Theorie, sondern du hast gleich zwei Einbrüche selbst erlebt. Ich kann mir vorstellen, sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Was ist damals genau passiert? Erzähl uns das einmal bitte.
Also das erste Mal war es mein 30. Geburtstag. Wir waren Geburtstag feiern und sind nach Hause gekommen. Und dann war die Tür eingebrochen. Wir haben es erst gar nicht wahrgenommen. Die Tür war irgendwie so kaputt und dann sind wir halt reingelaufen. Damals habe ich noch in Stuttgart gelebt. Und dann sind wir rein und auf einmal haben wir die Verwüstung wahrgenommen. Also das heißt, alles war durcheinander. Mein Schlafzimmer, das war natürlich das Schlimmste. Die Unterwäscheschubladen, meine Kleidung, jede Schublade in der Küche, es lag alles auf dem Boden. Und ich habe so doll angefangen zu weinen. Das war wie eine Vergewaltigung. Mhm. Das war ganz, ganz, ein ganz, ganz schlimmer Moment für mich. Und dann, ja, naja, die wertvollen Sachen, ne? Also der Schmuck von Oma, die tolle Kamera, mein Laptop, meine Uhr, die ich zum Geburtstag geschenkt gekriegt hatte. Es war einfach alles weg.
Und das Schlimmste, was du gerade schon gesagt hast, ist dieser Einschnitt in die Privatsphäre, oder?
In die Privatsphäre.
Was macht das mit dem Gefühl? Wie ging es dir die Tage danach auch noch?
Ich habe dann die ganze Zeit gedacht, man fängt ja an, dann rumzuspinnen und dann denkst du dir so, wer war das? Wer war um diese Uhrzeit da? Warum habe ich das nicht mitgekriegt? Warum hat es der Nachbar nicht mitgekriegt? Ja. War es vielleicht der Nachbar? Also dann kommen dir halt einfach die blödesten Gedanken. Dann bin ich tagelang rumgelaufen und jeder, der mich blöd angeguckt hat, dachte ich so, war das der Typ jetzt und der guckt mich gerade ganz komisch auf der Straße an und lacht sich irgendwie einen ab. Also da passiert einfach dann was mit dir, ja. Und du kriegst dann Angstzustände und auf einmal fühlst du dich einfach nicht wohl. Das heißt, du verlässt dein Zuhause jedes Mal und fragst dich, 5-mal habe ich abgeschlossen danach. Und jedes Mal, wenn du auf die Straße gehst, denkst du dir so, soll ich nochmal hochlaufen? Da ist es wirklich, das ist gravierend. Und,
das heißt, war das damals ein Mehrfamilienhaus, in dem du gewohnt hast? Ja. In wie vielten Stock war das?
Im vierten, im obersten.
Vierten Stock. Mhm. Waren andere Wohnungen auch betroffen an dem Abend oder war das wirklich deine
Nur
Wohnung?
Nur unsere.
Nur deine Wohnung. Mhm. Das ist wirklich krass. Hast du dir vorher jemals Gedanken darüber gemacht, das könnte mir passieren? Hattest du da irgendwie Angst vor oder mal gedacht irgendwas?
Nee. Nie denkt man sowas, dass es einem selber passieren kann. Und ich habe dann natürlich nicht abgeschlossen gehabt. Ja, ich habe dann gedacht, ach, das ist ja, ich wohne ja in einem Neubau. Das ist ja auch immer so ein blöder Quatsch, den sich die Leute dann eindenken. Die Tür ist ja robust. Da kann ja, bei mir wird ja nicht eingebrochen. Und ich wohne im 5. Stock. Wie will er das machen ohne Geräusch, ohne dass es irgendwie einer mitkriegt? Ja, Pustekuchen.
Und dann ist es doch passiert. Und kurze Hinweis für alle, die jetzt sich fragen, ja, wie kann ich denn mein Zuhause sicherer machen? Wir haben mit einem Polizeihauptkommissar genau darüber gesprochen, der auch sagte, ja, Mehrfamilienhaus, schön und gut, einmal unten klingeln. Er hat es selber ausprobiert und man ist direkt im ganzen Haus. Man kann bis oben rein und wenn dann eben nicht abgeschlossen ist, wie du gesagt hast, dann ist es natürlich noch ein leichtes. Das braucht manchmal nur Sekunden und das ist einem, glaube ich, gar nicht wirklich so bewusst. Konntest du dann in dieser Wohnung wohnen bleiben? Wie war das?
Ja, das war, da haben wir auch drüber nachgedacht, ausziehen. Ich habe dann natürlich irgendwie zum Teil meine Kleidung weggeschmissen. Die fand ich so furchtbar, irgendwie diesen Gedanken, dass da jemand meine Unterwäsche angefasst hat und dass da jemand bei mir zu Hause war. Wie lange war der da? Woher wusste er, dass ich nicht da bin? Hat er mich beobachtet vorher? Oh, es war ganz schrecklich.
Fragen über Fragen, die einem da durch den Kopf
gehen. Und die dir keiner beantworten kann.
Mhm. War das für dich auch schwer, darüber zu sprechen, was da passiert ist? War das irgendwie mit Scham behaftet?
Nee.
Okay. Das merkt man jetzt auch, du redest ganz offen darüber.
Nee, ich bin dann eher wiederum der Typ, der am liebsten allen Bescheid sagen wollte und sagen wollte, Leute, schließt ab, Leute, kauft euch irgendwie ein Schloss, wenn eure Tür nicht sicher ist. Ja. Sichert euch. Mhm. Also das war eher mein Gefühl, eher rausschreien.
Und du hast gesagt, das hat dich emotional auch noch länger begleitet, auch außerhalb deiner eigenen vier Wände. Wie war das danach für dich emotional? Wie bist du dann wieder zu einer Sicherheit gekommen? Wie lief das ab?
Ich habe Gott sei Dank schon mit meinem sehr guten Freund Michael von Abus, wir haben ja schon mit Abus zusammengearbeitet damals, denn ich habe in der Firma, in der ich gearbeitet habe, haben wir für Abus, das ist 15 Jahre, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, das Museum und hier die Showrooms gebaut. Zu der damaligen Zeit war ich junge Architektin und habe mit dem Team zusammen haben wir für Abus gearbeitet. Und mein erster Gedanke, der kam, ich muss Michael Breuer anrufen und den fragen, was ich jetzt machen soll und ob der mich irgendwie mit Sicherheit ausstatten kann. Keine Ahnung mit was, aber der soll einfach meine Wohnung absichern. Und das war mein erster Gedanke, das habe ich dann gemacht. Und dann hat Abus mir dann tatsächlich geholfen und hat mir ganz viele Produkte geschickt. Und wir haben dann gesagt, oder Abus hat mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, daraus halt auch ein kurzes Video zu machen, weil ich sage, ich habe dir ja gerade gesagt, ich hatte das Bedürfnis, das rauszuschreien, um ganz viele Leute irgendwie darüber in Kenntnis zu setzen, Leute, sichert euer Haus an, dass wir dann zusammen eine Kooperation gemacht haben und wir haben ein Video bei mir zu Hause gedreht. Das heißt, dann war ein Videoteam von Abus da und wir haben dann darüber gesprochen, über den Einbruch, wie ich mich gefühlt habe. Und in dem Zusammenhang hat dann auch Abus Produkte gebracht, hier so ein Panzerschloss und wir haben dann meine Tür abgesichert.
Ja. Hat dir das auch geholfen, darüber zu reden, das nochmal Revue passieren zu lassen, Emotionen zu verarbeiten? Wie war das?
Absolut. Mhm. Absolut. Und ich habe mich dann mit diesem riesen Riegel dann vor der Tür so richtig sicher gefühlt.
Ja, das glaube ich.
Das wäre ohne nichts nicht mehr gegangen. Und dann habe ich ja die Vermieter gefragt und die haben gesagt, klar, ich habe gesagt, ich lass es euch ja dann da. Und das ist ja auch meistens so, dass die Vermieter sich ja super darüber freuen, weil deren Haus ja dann einfach nochmal abgesichert wird. Und wenn du denen dann die Produkte dann da lässt, weil das kannst du dann nicht mehr abnehmen, weil dann ist irgendwie der Türrahmen und so kaputt. Und wenn man dann eine Einigung findet, ist es super für beide Seiten. Und ich habe mich super, super gut gefühlt dann, ja. Und sehr sicher.
Ja, das ist also die eine Möglichkeit, die es natürlich gibt. Diese Panzerverriegelung vor die Tür, das ist nochmal so ein Extraschloss. Es gibt aber tatsächlich auch ganz, ganz viel, was man anbauen kann und wieder abbauen kann, ohne dass man das irgendwie, dass das Schäden hinterlässt oder ähnliches. Da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und die hast du sicherlich auch alle kennengelernt, denn du bist ja als Architektin auch mit dem Thema Sicherheit vertraut. Gibt es denn bei euch jetzt Rituale in der Familie, dass du sagst, bevor ich gehe aus dem Haus, ich schließe dreimal ab, ich gucke noch zweimal nach, hat sich sowas, also eine Routine eingeschlichen? Das kann ja auch gut sein, so eine Routine zu haben, oder?
Also ich würde nie wieder aus dem Haus gehen, ohne abzuschließen.
Ja.
Das ist klar. Und mein Mann auch nicht. Und die Kids sind noch zu klein, damit die einen Schlüssel haben.
Mhm.
Aber ja, also das würde mir nie wieder passieren. Jetzt auch, vor allen Dingen habe ich damals in Stuttgart gewohnt, jetzt wohne ich in Berlin. Das ist nämlich nochmal ein ganz, ganz anderes Pflaster.
Ja.
Da passiert es ja wirklich, ich weiß gar nicht, in wie viele Minuten das. Und in Berlin ist ja auch in unserer Wohnung eingebrochen, nicht in der jetzigen, in der davor. Und als die Polizei kam, das war für die wie, ich wüsste gar nicht, was ich dir jetzt für ein banales
Standardeinsatz
Beispiel nennen soll, wo am Abend
Ladendiebstahl von mir aus, keine Ahnung, wieso.
Also wirklich Kaugummi klauen.
Ja, genau.
So im Endeffekt.
Das heißt, es wurde noch ein zweites Mal bei dir eingebrochen, dann in Berlin.
Ja.
War das genau dieselbe Verwüstung? Wie war das?
Das war jetzt nochmal professioneller, denn wir haben in einer Maisonette-Wohnung gewohnt. Auch super spannend, auch das habe ich neu dann gelernt. Wir haben in einer Maisonette-Wohnung gewohnt und hatten sozusagen zwei Eingänge. Mhm. Und wir haben aber bei der oberen Tür einfach einen Schrank davor gestellt, weil wir einfach nur die untere Tür benutzen wollten und oben dann einfach den Schrank. Und dann sind wir eines Tages nach Hause gekommen und sind ganz normal durch die Haustür rein. Ich laufe die Treppen hoch und sehe, auf der Treppe liegen meine Kleidung. Und hab's nicht verstanden. Dann bin ich runtergelaufen, mit der Tür war gar nichts. Dann bin ich hoch und hab gesehen, dass der Schrank kaputt gebrochen war. Das heißt, die Polizei hat dann rausgefunden, die hatten Schlüssel von unserer Wohnung.
Nein.
Die Tür war nicht mal kaputt gemacht.
Aha.
Und da ist es auch wieder ein Learning. Wenn du in eine Mietwohnung einziehst, würde ich immer da verlangen oder selber austauschen, also Schlüssel austauschen. Das ist das A und O, wenn du, weil es passiert, dass dann irgendwie der Vormieter die Schlüssel schon mal der Putzfrau oder so beispielsweise gegeben
hat. Diverse Menschen.
Und die lassen sich dann irgendwann mal nachmachen. Mhm. Und so war das dann bei uns. Der Schlüssel war nachgemacht. Die Tür hatte überhaupt keinen Schaden. Nur hatte der Einbrecher nicht damit gerechnet, dass da ein Schrank davor steht und hat dann die Tür erst aufgemacht und dann hat er so oft gegen diesen Schrank getreten und meistens haben ja diese Schränke diese ganz dünne
Rückwand,
Rückwand und dann haben sie die kaputt gemacht und sind durch den Schrank rein, Einbruch und wieder raus, Tür zu, keiner mitgekriegt.
War das ein Versicherungsfall wegen der Schlüssel, die noch im Umlauf waren?
Klar, aber
es ist wahrscheinlich genau dasselbe unangenehme Gefühl wieder gewesen, oder?
Genau.
Kam das dann alles nochmal hoch oder konntest du dann irgendwie anders damit umgehen?
Ich konnte ein bisschen besser damit umgehen. Ja. Der Schmuck von Oma war ja dann auch irgendwie schon alles weg.
Oh Mann, oh nein.
Das, was mich sehr wütend, super traurig gemacht hat, war schon weg. Und genau, aber es ist trotzdem ein Eingriff in deine Privatsphäre. Es wird sich nie ändern. Es war trotzdem schlimm und furchtbar. Und ich habe dann wieder meine Freunde bei Abus angerufen.
Könnt ihr nochmal helfen, bitte? Könnt ihr
uns bitte nochmal? Das hat letztes Mal so gut geklappt.
Oh, okay. Ja, wie sieht es heute bei dir aus? Du hast jetzt ein kleines Häuschen mit deiner Familie. Jetzt war Abus hoffentlich schon mal da. Du hast hoffentlich ausgerüstet.
Das haben wir schon
bei dir
vorher
zu Hause aus. Sehr gut.
Ich hab ein paar Abus One-Produkte bei mir. Wir haben Kamerasysteme, ist aber schon in der Anlage sozusagen vorher vorhanden gewesen. Es ist auf jeden Fall viel, viel mehr Sicherheit vorhanden.
Ja.
Ja.
Welche konkreten Beispiele? Also Abus One ist ja das smarte System, das heißt, kannst per App deine Tür öffnen zum Beispiel.
Genau.
Und das ist auch alles verschlüsselt. Wie das funktioniert, haben wir auch schon mal in der Podcast-Folge besprochen. Da muss man sich keine Sorgen machen, dass das irgendwie gehackt wird. Das heißt, da bist du Fan von diesen Abus One-Geschichten?
Total. Also sowohl aus der Sicherheitsaspekte als auch gestalterisch, denn wir haben ganz viele Terrassentüren, die man auf und zu machen kann. Und die sind ja in so einem grauen Frame. Und Abus hat das eigentlich relativ geil gemacht, weil es ist 1:1 der gleiche graue Ton, was mich natürlich in meinem kleinen Architektenherz auch glücklich macht, denn es fügt sich total und man sieht es gar nicht. Und meine Kinder lieben natürlich, dann sind wir wieder bei Star Wars, ich drücke die App und dann kann ich Magie machen und dann geht die Tür einfach auf, ohne dass ich sie anfasse.
Perfekt.
Also alle meine Favorites sind vereint.
Ja, und du sprichst es gerade schon an, das heißt Sicherheit und Design, das schließt sich nicht aus, oder?
Nee.
Das kann sich ergänzen.
Das muss sich sogar ergänzen. Also das ist, wenn man wirklich mit Sicherheitsprodukten da weiter vorankommen möchte, ist natürlich Sicherheit, haben wir jetzt gerade drüber geredet, Einbruch und so, ist natürlich ein Riesenthema. Aber es wäre so schön, wenn es natürlich auch gestalterisch sich in die Räumlichkeiten anpassen würde. Also das ist mein Appell an alle Firmen da draußen, zu schauen, dass sich die Produkte farblich, dass sie sich fügen. Und wie schön ist, wenn Sicherheit vorhanden ist, aber es auch sogar weniger sichtbar ist.
Ja.
Also ich habe natürlich damals diesen Panzerriegel gebraucht, auch für mein Gefühl, dass ich das Teil sehe.
Ja.
Aber auch für die Zukunft, wenn man dann Appell hat, in die Zukunft, in 10, 20 Jahre daraus, wenn sowas alles versteckt ist, in der Architektur vorhanden ist, dann wäre es natürlich wahnsinnig toll.
Ja, und dann geht dein Architektin-Herz noch ein wenig mehr auf.
Absolut.
Ja? Wie ist das denn, wenn die Kunden auf dich zukommen? Sind die auf das Thema Sicherheit sensibilisiert? Sagen die auch, Apame, ich möchte gerne, dass du mir Sicherheitsfeatures mit einbaust? Oder sprichst du das an? Wie läuft das ab?
Ja, wir haben jetzt in den letzten Jahren relativ viele Bürogebäude und Office-Gebäude geplant. Also Büro ist ja Office und Restaurants. Und dann sind die meisten Kunden von mir dann schon so, dass sie sich eine Kamerasysteme reingebaut haben. Mhm. Also dass die dann durch viel Kamerasysteme kriege ich irgendwie mit Sicherheit anbringen. Und natürlich sind dann die Türen auch, die Haupttüren, durch Riegel und durch Sicherheitssysteme schon vorweg. Also das ist schon, bevor ich da reinkomme, ist es schon das A und O, wo die Endverbraucher sich drum kümmern.
Das heißt, das Thema Sicherheit ist auf jeden Fall auch präsent.
Ist ganz, ganz präsent. Gerade auch in Berlin gibt es das gar nicht, dass die Menschen sich darüber keine Gedanken machen. Musst du auch.
Ja. Ja. Hast du das Gefühl, dass sich dieses Sicherheitsthema auch nochmal verändert hat oder auch dein Job verändert hat durch das Thema Smart Homes, smarte Sicherheit? Wie bindest du das mit bei dir in deinem Job ein?
Alles, was mit Smartphone, alles, was natürlich du mit dem Handy und so mit alles, was es so dem Endverbraucher leichter macht, sage ich mal, beispielsweise der ganze Schlüsselkram und so, wenn du darauf in Zukunft immer mehr verzichten kannst, wenn du alles mit deinem Handy dann irgendwie steuern kannst, wenn du aus dem Urlaub drüber nachdenkst, oh, ich habe das und das vergessen oder aus dem Job und auf dein Zuhause zugreifen kannst, ist es super toll für den Endverbraucher, für uns alle. Das merkt man richtig, dass das da eine Bewegung ist und dass die Leute da richtig Bock drauf haben, sich damit zu beschäftigen. Ich meine, wir brauchen ja gar nicht drüber reden, KI, Midjourney, alles, was da gerade passiert, ChatGPT, das ist alles, geht ja alles in die Richtung von irgendwie das Leben vereinfachen. Und wenn die Sicherheit dann auch in die Richtung geht, gerade Haussicherheit, ist es nur geil. Kann ich nicht anders sagen.
Für eine Kooperation kommen die dann bestimmt einfach nochmal auf dich zu.
Unbedingt.
Demnächst Türen und Fenster, Design bei Apame Schönauer. Mit deiner Handschrift
mit
drunter. Wie
genau.
Wär's? Ein eigenes
cool.
Produkt.
Wäre super.
Ein Sicherheitsprodukt. Ich glaube, da müssen wir was anstoßen. Ich merke das schon. Also sicher fühlen im eigenen Zuhause, dafür sorgst du auch. Sicher fühlen in der eigenen Haut. Das ist, finde ich, noch so dein zweites Steckenpferd auf jeden Fall. Denn du bist Miss Germany geworden 2024. Mhm. Da möchte ich natürlich auch noch kurz mit dir drüber sprechen. Das ist ja eigentlich ein Wettbewerb, in dem es sehr, sehr, sehr lange nur um Looks, um Aussehen, um das Äußere ging. Ist aber nicht mehr so, oder? Wie hast du diesen Wettbewerb erlebt?
Miss Germany gibt es schon seit 100 Jahren und vor 6 Jahren, also noch nicht 100 Jahre fast, und vor 6 Jahren hat sich das Konzept verändert. Denn in der dritten Generation, der Max Klemmer, hat irgendwann dieses Konzept hinterfragt, nur Schönheit, Frauen mit Bikini, Fleischbeschauung, nenne ich es mal bewusst, ist das noch zeitgemäß? Und hat daraus einen Wettbewerb gemacht, wo es darum geht, dass Frauen teilnehmen können, die eine Mission haben, die eine Vision haben, die etwas verändern wollen in der Welt, die irgendwie eine Passion haben und irgendwie ein Thema, worüber sie sprechen wollen. Und so hat sich das Thema entwickelt. Und dafür kämpft er jetzt die letzten Jahre tatsächlich auch mit sehr, sehr viel Gegenwind.
Was hast du auf diesem Weg für dich als deine Mission? Vielleicht kann man das in ein, zwei Sätzen irgendwie zusammenfassen. So einen Elevator-Pitch habt ihr wahrscheinlich auch mal gemacht. Was ist da deine Mission geworden?
Meine Mission ist, jungen Frauen, gerade auch speziell jungen Frauen mit Migrationshintergrund, wie ich selber, die hier leben, ich möchte ihnen helfen, die beste Version ihrer selbst zu werden. Ich möchte ihnen helfen, mutig zu sein und ihre Träume zu erreichen. Denn ich habe es auch geschafft. Mit ganz viel Fleiß und Mut, aber auch einfach mit einer gewissen Haltung. Mhm. Und man muss eine Haltung haben, wenn man seine Ziele erreichen will, und darf sich nicht unterkriegen lassen, wenn da jetzt mal die einen Stein in den Weg legt.
Ja, und Steine wurden dir auch in den Weg gelegt, vor allen Dingen nach der Wahl. Was ist dann passiert? Wahrscheinlich viel Positives, aber auch viel Negatives.
Genau, ich habe sehr viel Shitstorm bekommen, allerdings nur in Social Media, also das will ich immer gerne betonen. Im wirklichen Leben ist es wahnsinnig toll, und da trifft es immer wieder, dass jemand irgendwie mich anspricht und wir schöne Gespräche haben. Aber in Social Media war es ganz, ganz furchtbar, und ich habe ganz viel Gegenwind gekriegt.
Was ist da geschrieben
worden? Rassismus, sexistische Sachen, ganz viel rechtsextremes Rassismus, ich bin zu alt, ich bin zu hässlich, ich bin eine Mama, ich darf nicht Miss Germany sein, ich bin Ausländer, ich darf an diesem Wettbewerb nicht teilnehmen, und ganz viel, ganz, ganz, ganz viel schlimmere Sachen. Mhm. Ich bin auch ein paar Mal wirklich auch zum Staatsanwaltschaft gegangen, weil auch irgendwie meinen Kindern gedroht wurde. Mhm. Und das war natürlich wahnsinnig, erstmal irgendwie zu begreifen. Ich habe dann irgendwie begriffen, krass, Meinungsfreiheit, ja, ist wichtig, aber wo ist da die Grenze von Meinungsfreiheit? Ja, ja, ja. Ich glaube, die Grenze ist da, wo du dein Gegenüber mit verletzt. Und es hat sich einfach in den letzten Jahren ganz viel Social Media getan, denn die Menschen verstecken sich hinter Anonymität, hinter einem Namen, der sie nicht sind, und lassen ihren eigenen Frust raus. Mhm. Und ich habe ganz viele Freunde, ehrlicherweise, die mir geholfen haben, die sehr aktiv in der Außenwelt sind, die haben mir dann gesagt, Abi, diese Menschen haben alle Probleme mit sich selber. Es gibt diesen ganz tollen Spruch, den habe ich immer wieder zu mir selber gesagt. Und zwar geht er so, was Paul über Peter sagt, sagt mehr aus über Paul als über Peter.
Ja.
Ich glaube sogar, die Namen sind andersrum, aber ja, genau. Und das ist tatsächlich so. Also das heißt, ich habe ganz viel gemerkt, dass diese Menschen ganz viele Themen mit sich selber haben. Und dann aber irgendwie Social Media ausnutzen, um es an mir rauszulassen. Aber nichtsdestotrotz hat es wahnsinnig wehgetan. Und es hat was mit einem gemacht. Und ich habe durch Coaching, Familie und Freunde geschafft, das irgendwie auszuhalten. Und dazu kam auch noch, dass ich gemerkt habe, mein Thema könnte nicht wichtiger sein gerade. Mhm. Und habe dann irgendwie, am Anfang war es schwierig, aber dann über die Zeit habe ich dann gelernt, Und da habe ich auch nochmal zusätzliche Kräfte irgendwie aus mir raus, sind irgendwie gekommen, die mich gestärkt haben, dass ich gesagt habe, jetzt erst recht, wenn mir junge Frauen schreiben, wie schaffst du es so mutig zu sein? Ich würde mich das nie trauen. Habe ich gedacht, so, und jetzt erst recht, ich lasse mich doch jetzt nicht unterbuttern von irgendwelchen kleinen Typen da draußen, die irgendwie das irgendwie doof finden. Mhm. Nee, wenn ihr ein Problem damit habt, kritische Kritik, also wenn ich wirklich Kritik kriege, die auf einer normalen Basis, über die man sprechen kann, sehr, sehr gerne. Aber was unter die Gürtellinie geht, nö, da habe ich überhaupt keine Zeit für.
Ja, du bist also noch gestärkter daraus hervorgegangen.
Absolut.
Ne? Also du hast es gesagt, es ist verletzend auf jeden Fall, das kann ich mir vorstellen. Wie hast du es denn geschafft? Reden wir erstmal über die guten Dinge, die nach der Wahl passiert sind, bevor wir da weiter drauf eingehen. Was ist danach passiert mit deiner Medienpräsenz? Wie konntest du das für dich nutzen? Was war dieser Impact, den diese Wahl auf dich hatte?
Auf einmal bist du auf der Straße angesprochen, die Leute erkennen dich, du wirst eingeladen zu unzähligen Events. Das ist schon toll, wirklich, wirklich. Also ich habe dann irgendwie gemerkt, okay, meine Themen sind dieses Ganze, was meine Mission ist, nach außen raustragen, aber auch die Architektur. Ja. Und das hat mir da auch geholfen irgendwie. Ich habe dann zum Beispiel für Lola Weipert ihren Bauernhof, wenn man sie kennt, die Moderatorin, gestaltet. Ich mache gerade für 24 Tim auch ein Social Media
Star
eigentlich.
Sagen, ja.
Ja, absolut. Für den gestalte ich gerade sein Privathaus in Köln. Also das heißt, ich habe meine Themen irgendwie miteinander verbinden können. Mhm. Und das ist super, super spannend für mich, was da gerade irgendwie alles passiert.
Das ist so schön, weil es auf so vielen Ebenen als Vorbild dienen kann. Zum einen, du bist nach Deutschland gekommen und hier Miss Germany geworden. Ich finde, das hat so eine krasse Symbolik auch.
Ja.
Zum anderen, dein Beruf, den du gelernt hast, der Architektin zu sein, hast du jetzt nochmal erweitert, um so wie so einen zweiten Lebensabschnitt mit diesem Präsentsein auf Bühnen, Empowerment und andere Frauen ermutigen. Und dann hast du auch noch gegründet, auch noch,
ja,
oder?
Ja.
Was hast du da gemacht?
Ja, ich habe Anfang des Jahres Apamil Studios gegründet, meine eigene Architektur, mein eigenes Architekturstudio. Ich war jetzt 12 Jahre in einem Unternehmen als Chefarchitektin tätig und habe dann gedacht, so, jetzt ist es irgendwie an der Zeit, mein eigenes Ding zu machen. Und als ob es nicht reichen würde, dass ich so oft jetzt schon aus der Komfortzone raufgesprungen bin, mache ich es jetzt nochmal.
Na klar.
Und habe Anfang des Jahres mein eigenes Unternehmen gegründet und habe wahrscheinlich drei feste Mitarbeiter und habe jetzt auch Anfang Mai mein eigenes Studio gefunden, also wirklich eine tolle Bürofläche, die ich mir teile mit einer sehr, sehr guten Freundin ja, es ist irre, wenn ich dir jetzt gerade erzähle, kann ich selber gar nicht glauben, dass das gerade irgendwie alles wirklich auch noch passiert ist.
Wie alt warst du, als du gegründet hast?
Jetzt, dieses Jahr.
Das heißt, wie alt
40.
Bist du? 40.
Ja.
Ich finde, das ist auch noch so ein Beispiel, weil man ja oft als junge Frau gesagt bekommt, ab 30 geht's bergab. Also ab 30 brauchst du gar nicht mehr.
Ein
Schmarrn. Mach nicht. Und jetzt zeigst du, dass du auch mit 40, und das ist ja kein Alter, das wissen wir Frauen, die Gesellschaft muss das noch manchmal noch verstehen,
ja,
aber
richtig.
Dass man auch dann eben noch so mutig sein kann, auch als Mama, du hast natürlich da eine Verantwortung auch für eine Familie, aber die teilt man sich in der Familie ja irgendwie auch. Und dann nochmal den Schritt zu gehen und zu sagen, ich gründe jetzt und ich mache das eigene Unternehmen und 12 Jahre Chefarchitektin, du hättest dich drauf ausruhen können, sehr wahrscheinlich, wolltest du aber nicht. Und das ist ein Vorbild auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen, dass du eben für junge Frauen bist. Und was ist denn so dieses eine, was du Frauen mitgeben möchtest, wenn du auf Bühnen stehst? Du hast ja deine Message. Was sind so Dinge, die du sagst, wenn Frauen in Männerberufen arbeiten beispielsweise, die eben noch männlich geprägt sind, weil dort eben überwiegend Männer arbeiten oder weil man sich nicht traut, mit seiner Message rauszugehen. Was würdest du diesen jungen Frauen raten? Was gibst du denen mit?
Oh, da können wir jetzt noch einen Podcast mitfüllen.
Das Wichtigste, die wichtigsten Punkte.
Also Frauen in Männerberufen kann ich wirklich nur sagen, wirklich, macht einfach weiter. Und das ist sowieso nicht nur für Männerberufe, aber jetzt gerade in diesen Männerberufen, man lässt sich dann immer so ein bisschen einschüchtern, weil man glaubt irgendwie, der Mann ist ja schon länger irgendwie in diesem Job als ich, der kennt das ja besser als ich. Nein. Also das Allerwichtigste ist in Frauen- und Männerjobs ist, dass du das Know-how natürlich hast. Also es geht nicht ohne, aber wenn du das hast, dann lass dich nicht einschüchtern und bleibe Frau. Ein Fehler, den viele Frauen machen, ist, die versuchen dann zum Mann zu werden. Das muss man aber gar nicht. Bleib Frau, das ist deine Stärke. Und das ist das, was dein Gegenüber eben nicht hat. Und wenn du diese Stärke mit deinem Know-how verbindest, dann erreichst du alles und lass dich nicht von Niederschlägen unterkriegen. Ich habe immer dieses Beispiel Baustelle. Ich sage immer, weißt du, ich komme auf eine Baustelle und Da sind die unterschiedlichsten Menschen. Eine Baustelle ist wie eigentlich unsere Gesellschaft, weil da stehen die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Kulturen, Meinungen, Geschichten, Religion. Aber sie haben alle ein Ziel. Sie wollen, dass dieses Projekt fertig wird. Und jeder kennt das berühmte Wasserrohrbruch. Ich lasse mich doch davon auch nicht unterkriegen und mache auf der Baustelle so lange weiter, weil ich ein Ziel habe, nämlich, dass mein Haus fertig wird. Und wenn man das eigentlich überträgt, sind wir alle Architekten, denn jeder baut sein Haus seines Lebens. Ja. Und wenn du darüber nachdenkst, dann bist du jeden Tag in einer Baustelle und darfst dich davon nicht unterkriegen lassen. Du musst einfach immer wieder aufstehen, denn du hast ein Ziel. Du möchtest, dass dein Haus fertig wird. Und das ist einfach mein Appell an alle Frauen da draußen. Ihr habt ein Ziel. Geht eurem Ziel nach. Und das Allerwichtigste dabei ist, Frauen unterstützt euch gegenseitig. Mhm. Denn das ist mir so an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder aufgefallen. Und das ist auch natürlich der Geschichte gebunden, weil Frauen das Gefühl haben, dass sie immer kämpfen müssen, viel mehr als Männer. Und wenn sie dann die Chance kriegen, entsteht ab und zu so eine leichte Ellenbogengesellschaft. Und das darf es nicht. Ich verstehe, woher es kommt, aber wir müssen alle dran arbeiten. Denn wenn du anderen Frauen hilfst und unterstützt, unterstützt du dir selber auch einfach damit. Und das ist das Allerwichtigste.
Liebe Apame, das lasse ich gerne genauso als Schlusswort stehen. Vielen, vielen Dank für dieses sehr offene und ehrliche Gespräch über dein Leben, über deinen Beruf, über deine Erfahrung mit dem Einbruch zum Thema Sicherheit. Vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
Sehr, sehr gerne.
Dankeschön. Alle Infos zu ABUS Unlocked findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.